herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Udo. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen nach Düsseldorf.
Hallo, ho, ho.
Wie geht's dir?
Wie man hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Die HörerInnen müssen heute damit leben, dass meine Stimme so ein bisschen vermatscht ist und ich zwischendurch immer mal ein bisschen schniefe und schnaufe. Aber auf dem Weg der Besserung und schon fast im Weihnachtsgefühl drinne, dank unserer Filmbesprechung heute, unserer sehr weihnachtlichen, neonfarbenen Filmbesprechung heute. Wie geht's denn dir, mein Lieber?
Doch, soweit ganz gut. Viel zu tun. Vor und hinter der Kamera passiert gerade echt viel. Und ihr hört es ja auch, wir haben uns ja das letzte Mal erst gehört, jetzt muss ich überlegen, im Oktober zu den reitenden Leichen. Und ihr habt es ja auch gehört, eigentlich müsste jetzt hier demnächst Sardos kommen. Das hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben, weil der Film gar nicht mehr so leicht zu bekommen ist und Fred da gerade echt Lieferschwierigkeiten hatte. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal diesen Weihnachtsfilm hier schon mal zwischengeschoben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch sehr auf diese Besprechung. Aber ihr habt es natürlich schon da draußen alle schon gesehen, welchen Film wir heute besprechen wollen. Aber Udo, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, als Bescherung aus dem großen weihnachtlichen Säckle kommt hier Christmas, Bloody Christmas aus dem Jahre 2022, der sechste Film von Joe Bigos, wenn ich da nichts übersehen oder überlesen habe. Und welche Filme von Joe Bigos kennst du denn ansonsten, sag mal?
Ich habe tatsächlich nur Bliss gesehen, letztes Jahr, durch Zufall, da war der bei Amazon irgendwie drin und wurde mir angezeigt und da dachte ich mir, das klingt interessant, ich schaue mir das an.
Ja, der ist ja auch interessant, absolut. Ich glaube, das ist mit Abstand der bekannteste von ihm bisher, oder? Ja, ich glaube schon.
Ja, also kann sein. Also Letterboxd sagt mir auch, der wurde mal als erstes aufgeführt. Und hier muss ich wirklich sagen, den gab es damals nur in der deutschen Synchro-Fassung. Und ich hätte den gefühlt nach 20 Minuten schon gerne ausgemacht, weil die Synchro so furchtbar war.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe den in der Synchro gar nicht gesehen, sondern wirklich nur im Original. Ja, aber ich kann es mir vorstellen.
Aber ich bin froh, dass ich durchgehalten habe, weil ich da ein sehr verrücktes Neon-Feuerwerk da bekommen habe. Und als du den Film jetzt vorgeschlagen hast, Christmas, Bloody Christmas, und ich den Namen gelesen habe und kurz die Synopsis überflogen habe, dachte ich mir so, okay, ich werde wahrscheinlich genau sowas bekommen, bloß irgendwie anders krude. Und das werden wir heute im Podcast rausfinden, ob das tatsächlich so war und so ist. Was hast du denn von Joe Bigos schon gesehen?
Ja, bei mir ist es auch Bliss, mit dem bin ich eingestiegen. Das kam auf eine Empfehlung hin, weil ich ja auch Fan von besonderer Optik bin und von einem besonderen Stil, wie auch irgendwie bei Panos Cosmatos oder irgendwelche Leute, die halt wirklich einen sehr besonderen visuellen Stil fahren. Und das tut Joe Bigos definitiv auch. Deshalb war Bliss irgendwie so ein Muss-Film und den fand ich auch wirklich super, der hat mich sehr, sehr vom Hocker gehauen. Und jetzt habe ich mir im Zuge der Vorbereitung zu Christmas Bloody Christmas, weil ich wieder so geflasht war von der Optik und so Bock hatte, habe ich mir auch noch den VFW gegeben, sodass dass ich jetzt quasi die drei aktuellsten Filme von ihm kenne und mir nur die drei älteren Filme fehlen, wobei mir das auch immer wieder ein bisschen so aussieht, als wenn die drei älteren Filme auch so ein bisschen anders stilistisch unterwegs sind. Ich werde da auch definitiv mal einen Blick riskieren. Ich glaube aber, dass er diesen visuellen, audiovisuellen Stil vielleicht erst jetzt mit diesen drei Filmen gefunden hat, wenn man zumindest von der ein oder anderen Vorschau beziehungsweise auch den Plakaten darauf schließen mag. Aber da bin ich sehr gespannt und bin auch sehr offen für sein Frühwerk. Aber dementsprechend, Bliss, VFW und Christmas, Bloody Christmas, ich habe es nur halt nicht in der richtigen chronologischen Reihenfolge gesehen. So gesehen. Interessant finde ich, wenn man alle drei Filme sieht, ich habe den Eindruck, dieser Mann baut somit sein eigenes Universum auf, somit mit eigenen Regeln und das mag ich ja erstmal grundsätzlich richtig gerne, wenn jemand da so sein Süppchen kocht und das alles irgendwie wie in einer Welt spielt. Ist dir wahrscheinlich auch anhand von Bliss und diesem hier auch schon aufgefallen, oder?
Man sieht es ja auch schon an den Plakaten. Also die Kameraarbeit, da werden wir nachher natürlich noch drüber sprechen, um ganz besonders der Ausleuchtungsstil. der lässt ja auch schon da auf so einen Stil schließen. Und dann muss man ja noch dazu sagen, also wenn man ein bisschen sich mit härterer Musik irgendwann mal auseinandergesetzt hat oder davon gehört hat, dürfte es keinem wirklich schwerfallen zu glauben, dass Joe Bigos sehr wahrscheinlich ein Metalhead ist.
Ja.
Und das durchzieht sich ja tatsächlich, also die Filme, die ich gesehen habe, definitiv durchzieht, dass die Filme sind wesentlicher Bestandteil. Und ich würde fast meinen, dass das in anderen Filmen wahrscheinlich auch so ist.
Ja, in VFW ist das definitiv ganz genauso. Das merkt man einfach. Ich habe mir ein Interview mit dem Mann extra noch gegeben, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, extra zu diesem Film hier. Und auch da merkt man wieder seine Leidenschaft eben gerade, was Popkultur angeht, was Horrorfilme angeht, was auch ältere Filme angeht. Ne? Das merkt man ja auch an den ganzen Dialogen, die er schreibt. Und man merkt das eben auch in Richtung Musik. Also die Dialoge, es stammt ja auch alles von ihm. Er ist auch der Writer von diesem Werk hier. Und er hat auch in dem Interview direkt gesagt, dass Tori quasi eine weibliche Version von ihm ist. Also dass viele dieser Gespräche, die packt er da halt rein, weil das wirklich bei ihm einfach so Dinge von seiner Umgebung sind, seinem kulturellen Raum sind und womit er einfach rumhantiert. Und ich finde, das merkt man auch total, weil die Dialoge halt super nerdig sind in einer speziellen Richtung, eben was Musik und Popkultur angeht. Man merkt auch, das hat jemand geschrieben, den das selber einfach sehr beschäftigt. Also von daher, ja, Kulturkreis eindeutig umrissen, würde ich sagen.
Mhm. Auf jeden Fall. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen, was die
Gerne.
Dialoge betrifft, weil da hatte ich tatsächlich auch ziemlich viel Spaß dabei.
Mhm.
Dann würde ich sagen, lass uns mal kurz die Hard Facts durchklappern, damit wir alle einen guten Start haben für unser Gespräch. Gehen wir mal den Cast durch. Da hast du, glaube ich, ganz viel zu sagen, oder?
Na, boah, ganz viel zu sagen. Ganz viel zu sagen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich kann mal eben durch ein paar Namen durchreiten, das ist kein Problem. Wir haben ja in der Hauptrolle und wie es in einem Slasher üblich ist, oh, wenn heute mehrere Haker drin sind, es sei mir verziehen, das ist der Wattekopf. Wir haben hier quasi das Final Girl, wollte ich eigentlich sagen. Die wird gespielt von Riley Dandy, die spielt ja die Tori und zu der kann ich erstmal genau gar nichts sagen, weil ich habe mir ihr Oeuvre ansonsten angeguckt. Die Plakate sehen ziemlich kitschig aus und sind auch teilweise sehr Christmas-mäßig und ich kenne den Kram überhaupt gar nicht. Aber was ich sagen kann ist, sie gefällt mir hier wahnsinnig gut. Ich finde sie unglaublich toll gecastet für diese Rolle, denn also die bringt da was sehr, sehr Eigenständiges mit rein. Quatschen wir nachher in Ruhe drüber, reiten wir weiter durch. Wir haben in der Rolle des Robbie den Sam, ja, Delig, so wird er ausgesprochen, dankeschön. Auch zu dem kann ich gar nicht viel sagen. Ich habe ihn anscheinend wohl im Film Spiderhead gesehen, dem, ich glaube, letzten Film. Ich glaube, danach kam bisher noch nichts von Joseph Kosinski, aber da spielt er, glaube ich, auch nur eine wirklich kleine Rolle, weshalb ich da denn, das Gesicht hatte ich da einfach nicht im Kopf, hätte ich jetzt selber nicht dran gedacht. Wir haben als Jay den Jonah Ray Rodriguez, über den ich auch nichts sagen kann, denn der hat zwar eine etwas größere Vita, aber da sagt mir hier Suitable Flash zum Beispiel oder Victor Crowley oder so, die habe ich auch alle nicht gesehen. Er scheint bei Weird, The Earl Yankovic Story, den ich leider auch noch nicht gesehen habe, scheint er auch mit drin zu sein. Ja, ich glaube, das sind so die bekanntesten Sachen, wo der drin rumrührt. Ein bisschen interessanter ist da die Dora Madison, die hier die Lana spielt. Die ist eine Wiederholungstäterin bei Joe Bigos. Die hat auch schon bei Bliss mitgespielt und ist auch bei VFW mit dabei. Ich kenne sie ansonsten auch noch aus Everybody Wants Some, einer meiner Feel-Good-Favorites. Ja, also das ein deutlich bekannteres Gesicht.
Ich wollte bloß kurz schon einwerfen, dass ich auch schon mal gesehen habe.
Ah, wo?
The Loft, das ist doch das Remake zu diesem, ich glaube, belgischen Film. Da gab's,
korrekt.
Genau, da hatte sie mitgespielt. Den habe ich auch gesehen. Ich habe beide gesehen, also den belgischen und auch das Remake.
Gib mir auch so, ja, stimmt. Wen man absolut nicht vergisst, ist die Charaktervisage Jeff Daniel Phillips, korrekt, den man, glaube ich, vor allem kennt, wenn man so ein bisschen im Öwe von Rob Zombie unterwegs ist. War bei Halloween 2 dabei, bei Lords of Salem dabei, dann noch bei welchen, die ich nicht gesehen habe, Free from Hell und 31. die beide bisher nicht auf meiner Scheibe gelandet sind. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich mir die geben werde. Mal gucken. Ich bin so ein bisschen raus beim Rob Zombie und habe über die Dinge auch nichts Gutes gelesen. Aber Jeff Daniel Phillips, ich sehe den Mann immer gern. Der spielt ja den Sheriff Monroe. Mhm. Wie üblich bei ihm ziemlich ruppig, ziemlich mies gelaunt und auch versoffen. Aber das passt doch einfach gut zu ihm. Und er hat den Bart des Todes, ja. den vergisst. Den vergisst man einfach nicht. Richtig geil.
Mega Schnurres, genau.
Ja, definitiv. Wir haben noch den Abraham Ben Ruby, der hier den Santa spielt, der auch schon in A Country Christmas den Santa gespielt hat, nur in nett. Hat ansonsten auch eine etwas größere Vita, auch bekanntere Filme wie Twister und Konsorten. Ja, vielleicht kennt die ein oder andere Person ihn. In Bliss war er auch schon mit dabei.
Mhm. Aber ich glaube, die meisten dürften ihn eigentlich kennen aus Parker Lewis, der Coole von der Schule.
Ach du heiliger Bimbam, ja. Okay, wen spielt er da, weißt du das?
Da ist er, der Bulli, der Große.
Ach, ja, siehst du, boah, Parker Lewis, ich habe da mal mit dem halben Auge reingeguckt, als ich noch definitiv weit jünger war. Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Und er hat auch bei ER mitgespielt, also Emergency Room, da hat er auch eine größere Rolle gehabt. Und ich habe ihn tatsächlich das erste Mal, also nicht das erste Mal, in dem Fall das zweite Mal nach Parker Lewis, auch bei Twister wiederentdeckt.
Mhm. Mhm. Ja, Twister ist auch ein wirklich feiner Film, den mag ich tatsächlich richtig gerne, wo ja inzwischen irgendwie auch ein zweiter Teil gedreht wird, wo ich glaube, das wird mal wieder so ein richtiger Rohrkrepierer, aber bin trotzdem sehr gespannt. Wir haben noch den Jeremy Gardner, der spielt den Officer Smith, den kennt man ansonsten auch aus Bliss oder aus dem Film Spring oder After Midnight, also definitiv jemand, der auch in Genrefilmen immer mal wieder hier und da und dort unterwegs ist. Und es gibt noch ein paar Cameos, nämlich Joe Bigos selber spielt auch mit, nämlich einen erzürnten Nachbarn, der nicht begeistert ist, dass sein Auto zu Klump gefahren wurde. Mhm. Wir haben den Produzenten, den Josh Ethier, der hier den Larry spielt, also den Mann hinter der Bartheke. Mhm. Wie ich finde, eine sehr sympathische Figur hier in dem Film. Und wir haben noch den Elliot Gilbert, der Art Director, der spielt den Officer Davis, der ja auch ziemlich ordentlich drauf geht hier in dem Streifen. So, es gibt noch ein paar weitere, aber ich glaube, die können wir entspannt vernachlässigen. Das werden so die wichtigsten gewesen sein. Es ist eine schöne Mischung aus nicht so bekannten Namen und Gesichtern und eben einigen Genre-Leuten und auch Wiederholungstätern bei Bigos. Mir persönlich gefällt der Cast erstmal richtig gut, weil ich finde, dass das so in dem Universum, was er schafft, der hat da sehr markige Leute drin, die alle was sehr Besonderes haben und die man sich auch merkt und die man alle auch sehr gut, finde ich, unterscheiden kann voneinander. Und das gefällt mir grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut. Es sind halt alles eher so, ja, die sehen alle aus wie Rocker, Metaller und harte Trinker und irgendwie, ja, ich finde das erstmal so in dem Kosmos, den er schafft, ziemlich cool, oder? Was meinst du?
Mhm, auf jeden Fall. Das scheint irgendwie so eine Art Metal Village zu sein, so kommt man das vor.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube auch.
Was mich auch zu der Crew bringt, weil die scheint ja auch nur aus Metalheads zu bestehen. Mhm. Denn Joe Bigos und Josh Ethier, der Produzent, der ja auch den Film geschnitten hat, der ist auch so ein Metalhead. Und die haben schon ziemlich viel zusammen gemacht. Sie haben Bliss, VFW und was war das noch? Almost Human. Also die haben ziemlich viel, haben die schon zusammen gemacht. Und also wenn man von Joe Bigos redet, dann müsste man den eigentlich immer noch mit dazu nehmen. Mhm. Und ja, du hast schon gesagt, geschrieben hat Joe Bigos das selber. Ich finde das ganz spannend, die Kameraarbeit hier. Ich hätte schwören können, dass der Brian Sowell noch an einem anderen Film partizipiert hat, hatte aber nicht. Also das ist tatsächlich der einzige von Joe Bigos, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Es sieht aber alles tatsächlich, wenn man sich so die Plakate anschaut, es hat alles so diese Retro-Video-Ästhetik. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was von dem Mann da noch kommt. Werden wir aber nachher nochmal im Detail nochmal drüber sprechen. Was mir unbedingt mal mit erwähnen sollte, du hattest das vorhin schon gesagt, das Production Design. Der Adam Dietrich, der hat es gemacht und der ist auch kein Unbekannter hier bei uns im Podcast, denn der war auch für das Production Design bei The Vast of Night verantwortlich.
Siehst du wohl, okay.
Dann haben wir hier noch Art Direction, ist bei diesem Film tatsächlich auch mal interessant. Elliot Gilbert, der war schon häufiger bei Joe Beagles mit am Start, also auch bei VFW war auch mit dabei. Und dann sollten wir unbedingt nochmal hier den Steve Moore erwähnen, das ist nämlich der Komponist des eigentlichen Scores. Man muss natürlich sagen, der Soundtrack, der ist voll. Voll mit Metal-Bands jedem Genres. Also wir haben hier Drone, wir haben Doom, wir haben New Metal, wir haben Progressive Metal, Progressive Rock dabei. Also es ist so viel verschiedene Sachen drin. Da werde ich auch gleich noch zwei, drei Outcalls unbedingt machen müssen. Mhm. Genau, und dann haben wir hier noch das Kostümdesign, das hat die gute Rachel Grady gemacht. Tatsächlich ist das ihr einziger Film, wo sie das die Kostüme gemacht hat. So, ich denke, ich habe jetzt erstmal soweit alles, was die Crew betrifft. Mhm. Fass doch mal kurz zusammen, um was geht's denn eigentlich bei Christmas Bloody Christmas?
Mach ich sofort, ich muss noch nachreichen. Ich glaube, Rachel Grady ist auch ganz kurz in der Einstiegsszene zu sehen, wo die Tori in den Laden reinkommt. Und ich glaube, sie spielt die Frau, die da kurz umarmt wird. Also auch auch kurz mit im Film zu sehen, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Falls nicht, ignoriert das einfach. So, ich habe überhaupt gar keine Inhaltsangabe hier auf dem Tisch liegen, weil, also ganz ehrlich, Christmas Bloody Christmas ist ein Weihnachtsslasher, ein Lupenreiner. Der wurde mal ursprünglich konzipiert, ganz anders, als man den jetzt hier sieht, oder zumindest ziemlich stark anders, nämlich als Remake, direktes Remake von dem Weihnachtsslasher-Klassiker, möchte man schon sagen, Silent Night, Deadly Night. So, und da die Rechteinhaber von Silent Night, Deadly Night zu Joe Beagles gesagt haben, nee, haben wir keinen Bock drauf, das ist uns viel zu weit weg vom Original, das wollen wir so nicht, das verschreckt unsere Fans, hat er das umgeschrieben und hat sich an seine große Liebe zu Terminator erinnert und hat einfach diese Idee von Silent Night, Deadly Night genommen, mit Terminator kombiniert und daraus einen Film gemacht. Und genauso ist der Inhalt. Wir haben einen Einstieg von 20 Minuten, wo einfach Tori an einem Weihnachtsabend überhaupt gar keinen Bock auf Weihnachten hat und eigentlich nur saufen und vögeln möchte und das auch sehr vehement kommuniziert, sich von einem Tinder-Date verabschiedet und dann lieber mit ihrem Kumpel Robbie um die Häuser zieht und die sich wahnsinnig besaufen und die ganze Zeit sehr schöne Gespräche führen über Rock, Metal, über Filme, über Popkultur generell, über alles Mögliche. Und ja, ein Robo-Santa, der dort in einem Laden positioniert ist, der ursprünglich aus Technik besteht, die das Militär zusammengefrickelt hat, auch schon eine wirklich interessante Idee, der knallt durch, schnappt sich eine Axt und auch diverse andere Hilfsmittel und fängt an, sich sehr blutig durch dieses Heavy-Metal-Dorf zu knüppeln. Bringt diverse Menschen um und landet am Ende in einem furiosen Showdown mit Tori, die eben als Final Girl übrig ist und sich ihm als Einzige dann noch entgegenstellt. Und ja, viel mehr gibt's da, glaube ich, zum Inhalt auch erstmal gar nicht zu sagen, denn das ist wirklich auf dem Papier rein inhaltlich ein sehr lupenreiner, sehr schnörkelloser, sehr geradliniger Slasher, der eindeutig eben auch von der Terminator-Story beeinflusst ist, wo es auch gar nicht viele Seitenschläge gibt, außer jetzt natürlich, was die Dialoge angeht, die nochmal so ein bisschen eben einen besonderen Geschmack da reinbringen, ja. Aber von der grundsätzlichen Story ist es das erstmal.
Mhm. Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, damit können wir ganz gut arbeiten und gefühlt ist das eigentlich auch schon der ganze Film.
Ja, ja.
Weil der Film lebt definitiv von allem, aber nicht jetzt wirklich von der Geschichte.
Nein.
Und ich finde das schon spannend, wie die Exposition, also sprich also die Ausgangsposition überhaupt für diesen ganzen Film um diesen Robo-Center uns in den Anfang geklatscht wird. Da sehen wir nämlich so ein paar kurze Werbeclips, die alle vom gleichen Filmemacher zu sein scheinen und da seppt jemand also rum und dann sieht man sozusagen auch da, dass der neue Weihnachtsmann jetzt verfügbar ist und den man jetzt kaufen kann und ja, und dann wird übergeblendet in Studio 83 was das Produktionsstudio für diesen Film ist. Und dann sieht man schon, okay, das, das ist so auf alt gemacht. Also so ein bisschen so Retro-Look mit ganz viel Filmgrain drauf und ganz vielen Distortions. Und spätestens ab diesem Moment kannst du dich eigentlich als Zuschauer schon entscheiden, möchte ich mir das jetzt anschauen oder nicht? Also der Film sagt dir ganz klar, pass mal auf, du guckst dir gleich hier Trash an und sehr wahrscheinlich Edeltrash. Überleg dir das gut, ich habe dir jetzt alles in die Hand gegeben, kannst du dir aussuchen.
Und ja, stimmt.
Und ich fand das ganz fantastisch, dass ich mir dachte, so, ja, das macht viele Dinge einfach. Also finde ich sehr schön. Also ich hatte da schon meinen Spaß und wusste, okay, ich werde den Film sehr wahrscheinlich viel abgewinnen können.
Voll. Und musstest du nicht auch bei diesem Einstieg total an Halloween 3 denken? Irgendwie hatte ich totale Halloween 3 Vibes da drin.
Ja, weil an späterer Stelle habe ich es mir auch notiert, werden Soundeffekte aus Halloween 3 auch tatsächlich verwendet.
Mhm. Ja, und auch das mit diesen Werbespots und so, das ist halt auch, das kommt einem dann unglaublich bekannt vor. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das auch ein sehr offensichtlicher Vermerk ist. Bigos ist ein sehr eindeutiger Carpenter-Fan, das merkt man auch vor allem an VFW, den ich ja gestern noch geguckt habe, der ein eindeutiger Klon ist in der Sprache von Bigos mit seinen visuellen Mitteln und audiovisuellen Mitteln vor allem. Ein Klon von Assault on Precinct 13. Mhm. So, und ich glaube, hier ist das auch einfach wieder so ein kleiner Schwenk rüber zu Halloween, einfach so eine kleine Verneigung, möchte man sagen. Ja, aber da war ich auf jeden Fall auch richtig schnell in den Film reingezogen. Und wie du gesagt hast, man weiß direkt, was man bekommt. Mhm. Man kriegt die dicke Kelle direkt vor die Nase gehalten. Und ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Ich hatte beim ersten Mal, den ich den gesehen habe, war ich da auch erstmal voll drin und war danach durch die Dialoge erstmal kurz ein bisschen abgeschreckt, weil ich die Menschen bei meinem ersten Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, unglaublich unsympathisch fand. Okay. Interessanterweise ist mir das jetzt beim zweiten Mal gucken komplett anders ergangen. Da fand ich das alles, vielleicht weil ich gut drauf vorbereitet war, viel, viel, viel sympathischer. Wie ging's dir? Wie fandst du die Figuren am Anfang bei den Dialogen, was Sympathie und Chemie zwischeneinander angeht?
Also das ist tatsächlich so mein größter, großer Punkt überhaupt in diesem Gespräch. Von mir aus gerne jetzt gleich am Anfang, denn ich finde die Dialoge in Verbindung mit diesen toll gecasteten Schauspielern ganz fantastisch. Das liegt daran, dass die sich authentisch anfühlen. Und jetzt muss man dazu sagen, der Film zeichnet eine Welt, die ich selber in mein Teenage-Alter, Anfang 20 selber so erlebt habe. Das heißt also, ich habe automatisch so ein Gefühl von der Zeit, als ich jung war und rumgestiefelt bin und in Clubs war, zu Metal-Shows war, selber gespielt habe, so ein bisschen so dieses Rock'n'Roll-Leben und da haben wir so gequatscht, da haben wir so geredet und ich glaube, mein Vater hat früher irgendwann zu mir gesagt, ihr habt die ganze Zeit nur über Müll geredet, weil es geht ja nur über popkulturelle Referenzen und gegenseitig abgleichen, ist man auf dem gleichen Stand, die eigene Meinung ist sehr egozentrisch, also es ist so ganz viele Dinge, die ich selber so auch erlebt habe. Und das war eine schöne, schöne Zeitreise. Und ich habe tatsächlich gestern, bevor ich den Film gesehen habe, war ich noch im Keller, ich musste noch ein paar Sachen rausholen und bin da auf so eine ganz alte Kiste gestoßen, wo so alte Flyer drinne waren und Dinge halt eben halt aus genau dieser Zeit. Und danach gucke ich mir diesen Film an. Also ich hatte automatisch schon so eine Grundeinstellung und dann guckte ich mir den Film an, dachte mir so, das ist irgendwie gerade ganz weird und der Film hat mich da komplett einfach in Watte gepackt und dachte mir so, hier fühle ich mich wohl und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin überrascht, dass gerade die Riley Dandy, dass die nicht in ein paar größeren Filmen noch irgendwie zu sehen ist, die war sowas von charming und insgesamt diese ganze Ausstrahlung und wie sie geredet hat und also da geht definitiv mehr. Also könnte ich mir wirklich, würde ich mir häufiger Filme mit ihr anschauen und nicht in diesen komischen Hollywood-Christmas-Schmonzetten oder was ist das, Dead's Amour und Also nee, hier fand ich es also ganz fantastisch. Also
ja, die hat mich auch umgehauen. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich beim ersten Mal da so Sympathieprobleme hatte. Ich glaube, da ging es einfach so ein bisschen zwischen Tori und Robbie, die Art und Weise, wie die sich aneinander annähern und dann irgendwann im Bett landen. Ich glaube, da war ich erstmal kurz so ein bisschen so, hä, was geht denn zwischen den beiden ab? So diese Art von von Flirten fand ich, glaube ich, beim ersten Mal gucken ein bisschen drüber. Und das ging mir halt beim zweiten Mal gucken jetzt gar nicht so. Ich bin ja auch groß geworden in Rock- und Metal-Szene, beziehungsweise auch mit ein paar Gruftis drumherum und so weiter. Und von daher, mir ist diese Art und Weise, diese nerdige Art und Weise, über all diese popkulturellen Dinge zu sprechen, auch absolut nicht fremd. Ganz im Gegenteil. Das hat bei mir damals auch genauso stattgefunden. Das ist vielleicht, was die sexuellen Inhalte angeht, deutlich runtergeschraubt. Da dreht hier Bigos schon auch ordentlich auf. Aber ich mochte das jetzt auch einfach richtig gerne, vor allem, weil ich auch so dialoggetriebene Szenen wahnsinnig gerne mag und da inzwischen auch einfach noch viel, viel mehr drin bin in Filmen, die einfach größtenteils auch um Menschen gehen, die sich unterhalten und ansonsten irgendetwas im Leben tun. Halt wie so ein Everybody Wants Some auch, den ich vorhin erwähnt habe. So Filme, die halt wirklich einfach ums Quatschen gehen. Ich mag das total gerne und das finde ich ist ja auch eine ganz klare Stärke von diesem Film, dass der so einsteigt und Menschen wie uns halt total gut an die Hand nimmt.
Mhm.
Ich habe allerdings auch viele Kritiken gelesen, die genau darin die große Schwäche sehen, denn ich glaube, wenn man dazu keine Verbindung hat, zu dieser Art Nerd-Talk, die hier stattfindet und auch diesem wahnsinnig schnellen und auch teilweise recht in die Tiefe gehenden Schlagabtausch, wenn man dazu keine Verbindung hat, dann kann man dann natürlich irgendwie wenig mit anfangen. Man muss mit den Themen irgendwie auch connecten, aber wenn man selber da drin steht und sagt, hey, hier, yo, ich kann mit den Inhalten auch irgendwie was anfangen, dann kommt man damit, glaube ich, herrlich gut zurecht. Also gerade, ne, für Filmfans ist da einiges mit drin, halt für Musikfans ist da einiges mit drin. Und ich finde auch solche einfach Gespräche über, was ist denn das beste Rock-Christmas-Album oder so, ich finde sowas einfach witzig. Irgendwie macht mir Spaß, dazu zu hören.
Tatsächlich musste ich dann selber auch nachdenken, ob mir da irgendwas bekannt war. Und alles, was da so aufgezählt wurde, ich dachte mir so, ja, das hast du irgendwann am Rand gehört. Aber da habe ich auch gemerkt, dass diese Kombination aus Metal und Weihnachten sowieso sehr, 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 sehr schwierig ist. Und ich, wenn ich Metal höre, eben halt ganz weit weg von sowas wie Weihnachten sein will eigentlich. aber was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es hier auch so ging, wir reden ja dann doch häufiger über Frauenfiguren im Film, wie die gezeichnet sind und ganz besonders, wenn es eben halt, von einem Mann geschrieben ist, der viel Male Gaze mit reinbringt. Also ganz ehrlich, so eine Form von selbstbestimmten Frauen, wie die umgehen mit ihrem Umgebung, wie die Menschen miteinander interagieren, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand das ganz fantastisch und hier wird nichts ausgestellt, sondern das ist alles wirklich auf Augenhöhe und ich fand das ganz toll. Ich fand das wirklich richtig, richtig gut. Und dass dann so eine, wirklich so eine Sachen, so eine Wortfetzen, sowas wie einfach nur das Wort Lecktuch dann einfach gedroppt werden. Ich denke so, okay, das ist nicht nur zeitgeistig, sondern das ist, da schwingt noch ganz viele andere Sachen mit halt. Also dieses, ich schütze mich selbstbestimmt, aber kann halt einfach trotzdem rumvögeln, wie ich das halt will und lass mir das von niemandem sagen. Also diese Grundattitüde, fantastisch.
Ja, sehe ich ganz genauso. Eine sehr moderne Einstellung und auch eine sehr moderne Art, das zu zeigen. Und ich finde auch, wie Bigos den Sex selber zeigt, ist eine sehr selbstbestimmte Art und Weise und auch eine teilweise recht besondere Art und Weise, weil es eben da auch häufig um die Frau im Fokus geht und eben nicht um den Mann im Fokus geht. Und da gibt es ja auch eine Sexszene, die das sehr, sehr klar und offen zeigt. Also der hat da schon einen sehr modernen Blick auf diese Dinge und gerade dafür, dass er solche Retro-Fahrwasser befährt, ist das super spannend, dass er das dann alles so modernisiert, was diese Themen angeht. Das fand ich auch sehr stark. Also gerade in dem Film hier auffallend. Da hat er sich Gedanken gemacht. Mhm. Cool.
Tatsächlich fand ich auch ein bisschen schade, dass dann der Darsteller, wie heißt der denn, der Sam Dellick, der den Robbie spielt?
Ja. Mhm.
Dass der dann doch relativ verhältnismäßig früh dann einfach sehr brutal stirbt. Also das fand ich schon echt ein bisschen schade, weil der war auch super sympathisch. Also man hat schon gemerkt, das sind so diese typischen, wie kann man es denn nennen? Der war schon die ganze Zeit scharf auf die, das sieht man eben halt auch. Und er war halt sehr schnell eifersüchtig, ganz besonders, wo es um das andere Tinder-Date geht. Übrigens auch cooler Running Gag mit dem Vater von 4 oder 5 Kindern.
Auf dem die ganze Zeit so geil rumgehackt wird, das ist herrlich.
Genau, aber ich fand es tatsächlich ihn wirklich super sympathisch da auch an der Stelle. Also da hat die Chemie auch irgendwie cool hingehauen. Also du hast gemerkt, der hat schon irgendwie Bock und dann im richtigen Moment zieht es dann eben halt auch durch. Also wird dann auch nicht gefackelt. Das fand ich ziemlich cool insgesamt.
Absolut. Ich fand auch schade, dass er so früh aussteigt, obwohl es natürlich auch ein interessanter Shock-Value ist an der Stelle. Aber die Chemie, das ist ganz spannend. In dem Interview sagt er auch, was diese Dialoge angeht, er hat das sogar betitelt, mit so 50% ist davon gescriptet, aber ganz viel davon ist eben auch improvisiert von den beiden Hauptdarstellern. Das fand ich sehr, sehr stark, denn wie du sagst, die Chemie stimmt da total. Dieses Ping-Pong-Spiel zwischen beiden, dieser Schlagabtausch, das klappt ganz hervorragend. Das ist super getimed. Die beiden gehen richtig cool aufeinander ein und das fühlt sich so authentisch an, wie die beiden dann einfach miteinander diese Dinge austauschen und aufeinander eingehen und wie sich dieses Gespräch entwickelt. Stark, wirklich, richtig gut.
Aber du hast es auch schon gesagt, also ich kann wirklich verstehen, wenn jemand sagt, ich kann damit null connecten, das ist nicht meine Welt und das ist ein wichtiger Bestandteil, dass man da zumindest irgendwie einen Bezug hat zu Metal, Rock und diese ganzen Attitude, die eben halt so mit sich bringt.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich finde es auch sehr angenehm, dass hier nicht diese typischen Metal-Klischees reingebracht werden, sondern das ist alles wirklich sehr subtil und so wie es ja tatsächlich ja auch ist. Also ich fand es zum Beispiel auch total faszinierend, dass sie auf ihrem auf ihrer Jacke am Arm einen Aufnäher von Cephalic Carnage hat. Und ich dachte mir so, okay, hier hat jemand einen sehr exquisiten Metal-Geschmack. Also es ist eine fantastische Band, muss man auch dazu sagen. Und dass das einfach nur auf dem Arm drauf ist, ist ja nur kein Zufall. Das finde ich halt schön. Ich fühle mich da sozusagen angesprochen. Also der Bigos spricht dann sozusagen zu mir direkt und dann weiß ich eben halt auch, dieser Film ist eben halt auch für die Metalheads da draußen auch adressiert. Das ist sozusagen der neue Weihnachtsfilm. Wenn du mit deiner Familie schön am Weihnachtsabend da sitzt und überlegst, was du gucken kannst und Tochter oder Sohn kommt dann auf einmal mit diesem Film an, hey, ich habe hier einen richtig coolen Weihnachtsfilm.
Und ich finde das geil, dass Bigos hier da auch nicht immer den leichtesten Weg nimmt, was seine inhaltlichen Punkte angeht und auch nicht immer die ganz offensichtlichen Beispiele nennt. Also zum Beispiel gibt es hier ein ganz cooles Gespräch über Pet Sematary 2, der ja nun nicht gerade auf jeder Mensch Zettel stehen dürfte. Oder eben auch über Black Christmas und dann eben das für die meisten Leute sehr misslungene Blumhouse Remake und solche Sachen. Oder so wie halt eben auch diese Weihnachtsalbum-Geschichte, wo man auch sagen kann, das ist jetzt halt voll nischig. Und ich finde das spannend, dass er da wirklich eben nicht die ganz offensichtlichen Dinge auf den Zettel bringt. Wenn man jetzt mal von Lemmy oder so absieht, natürlich müssen auch ein paar Größen mit dabei sein, das ist klar. Aber das ist schön, dass es hier viel zu entdecken gibt für echte Kenner und dass eben auch echte Kenner aus all diesen verschiedenen Bereichen, aus dem Horrorgenre, aus dem Metal-Bereich und ich glaube auch im Hintergrund gibt es da, wenn man den Film häufiger guckt, noch jede Menge cooler Gimmicks und kleine Fingerzeige zu entdecken. Und ich könnte wetten, selbst jetzt beim zweiten Mal gucken, ist mir da noch ganz viel entgangen, was irgendwie irgendwo rumsteht, rumliegt oder ganz kurz Erwähnung findet. Da bin ich mal gespannt, was da irgendwann mal eine dritte Begegnung oder auch eine vierte Sichtung dann noch alles bringen mag. Weil ich glaube, er hat den ganzen Film auch mit Details wirklich voll gebastelt, voll gepuzzelt.
Auf jeden Fall.
Überall sind Sachen. Ja, ne? Das ist schon schön. Ein Entdeckerfilm.
Also, dass der Film in so einem Metal-Shop, also Vinyl-Musikladen anfängt, das sagt ja eigentlich schon alles, weil da guckst du ja automatisch schon so, kannst du irgendwas entdecken, hörst du da irgendwas Bekanntes und gerade auch auf Soundtrack-Ebene, da hört man dann doch die eine oder andere bekannte Band. Zum Beispiel in der Bar-Szene hört man dann zum Beispiel Isis, The Band, mit einem Song, den ich wirklich sehr mag, von einem fantastischen Album, von dem 2009er Album. Tolle Musikauswahl und da merkst du dann halt schon, das ist halt auch der Kosmos. Und das bringt mich tatsächlich aber auch zu was anderem, nämlich ich hab gestern mehrfach einfach mal geschaut, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie hat denn der eigentlich diesen Film aufgelöst? Und wie hat er den dann geschossen? Weil im Hinterkopf habe ich auf jeden Fall eins. der hat jetzt nicht so viel Geld, also der hat ja begrenzte Möglichkeiten. Das steht schon mal an erster Stelle. Das heißt also, Kreativität muss her. Das heißt, er hat seine Set-Pieces. Und die müssen ja miteinander verbunden werden. Dann hat er sich entschieden, es ist ein Weihnachtsfilm, da muss halt Schnee ran. Und wenn ich keinen Schnee habe, dann habe ich Pech. Das heißt also, ich muss den ja irgendwie faken und all so eine Sachen. Wie der das einfach alles gemacht hat und den Film zum Laufen gebracht hat. Und ich würde da vielleicht mal bei diesem riesengroßen Feld mal ganz kurz mit der Kamera anfangen, weil
Ja,
da
gerne.
bin ich zwei, dreimal drüber gestolpert, wo ich dachte, so, das ist ziemlich quick and dirty. Das ist teilweise wirklich richtig, richtig gritty, was der da gemacht hat. Und zwar folgendes, der hat ziemlich viele Tracking-Shots. Das heißt also, Kamera sehr wahrscheinlich auf Gimbal, also das ist hier nicht mit Schienen gemacht. Kamera auf Gimbal, die haben übrigens mit Hawk Anamorphics gedreht, ganz, ganz fantastische Linsen. Also für die da draußen sich ein bisschen auskennen oder nicht auskennen, das sind anamorphische Linsen, die sehr gang und gäbe sind, gerade so im, ich würde mal sagen, im Mid-Segment-Bereich, was Budget betrifft halt. Die kannst du dir beim Verleiher deines Vertrauens kannst du dir für einen guten Preis ausleihen, ohne jetzt hier arm zu werden. Bei anamorphische Linsen im Rental, die sind wirklich echt sauteuer. Und die Hawk Anamorphics, die gehen immer, sagen wir immer. Und die haben auch einen tollen Charakter. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wie der da rumläuft mit dem. Der klebt ja die ganze Zeit eigentlich dran. Es sei denn, der ist in kleinen Räumen, in Häusern. Da muss er dann viel schneiden, aber ansonsten versucht er, die Einstellung so lang wie möglich zu lassen. Das ist sicherlich eine Budgetentscheidung, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite bringt es trotzdem ziemlich viel Prep-Time mit sich, weil du musst ja den Weg trotzdem abgehen. Du musst das mal ganz kurz proben und du musst gucken, dass das mit dem Licht hinhaut. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich finde es nämlich ganz praktisch, dass es natürlich Weihnachten ist, weil du überall fucking LEDs hast, die irgendwie blinken, die rot, grün, blau oder gelb sind. So wie du es gerade brauchst, kannst du deine Szene ausleuchten, ohne dir Gedanken machen zu müssen, wo ist denn jetzt eigentlich meine Lichtquelle? Was haben wir für eine Lichtquelle? Das heißt, du kannst in eigentlich jeder Einstellung kannst du irgendwie eine schöne Lichtstimmung schaffen. Und das geht eben halt aufgrund des Weihnachtssettings. Und ich würde jetzt hier einfach mal ganz steile These behaupten, dass das mit einer der Gründe war, zu sagen, hey, ich will einen Weihnachtsfilm machen, weil da kann ich machen, was ich will. Und wenn ich mir zum Beispiel die Bliss anschaue, der ja auch in vielen Diskotheken spielt, da hast du ja genau das Gleiche eben halt. Ich habe immer irgendwelche fancy Lichtquellen. Oder wie jetzt wahrscheinlich bei VFW, wo die in der Kneipe sind, ne? Also
Ja.
da hast du das ja auch.
Bigos sagt selber im Interview dazu, dass er halt einfach so lebt. Er hat zu Hause alles voller Neonlichter und er liebt das und er ist halt wahnsinnig viel eben in der Metal-Szene unterwegs, dass er sich viel in Bars und Clubs, in Kneipen und eben auch in Kinos rumtreibt. Und das sind alles Settings irgendwie mit Neonbeleuchtung, mit düsterer Beleuchtung, mit sehr wenig Beleuchtung. Der meint, das ist eben die Welt, aus der er kommt und die er liebt. Und das möchte er in seinen Filmen auch so unterbringen. Und ich finde sein Look, den er da kreiert hat. Und jetzt gerade bei Christmas, Bloody Christmas, das ist also wirklich ein absolutes Merkmal von ihm. Und ich finde das unglaublich. Ich habe den das erste Mal gesehen und war weggeblasen davon, wie dieser Film aussieht. Denn ja, man sieht, dass der nicht eine Tonne Budget hatte. Aber das sieht geil aus, weil das so besonders ist. Ich habe mal alles aufgeschrieben, wo ich irgendwie dachte, boah, wie hat er diesen Look gemacht? Was hat der Mann dafür alles verwendet, beziehungsweise das Team dafür verwendet? Und also der Schneemaschineneinsatz ist hier massiv. Das ist ja wirklich teilweise so viel Kunstschnee, was einem da um die Ohren geblasen wird in diesen Neonlichtern. Und Neonlichter ist halt das Zweite, dass er baut eine Szene auf, sagt er auch in diesem Interview, mit einem komplett schwarzen Bild und baut dann da mit Neonlichtern so viel rein, bis ihm das gut gefällt. Also vieles einfach quietschend bunt, kreischend bunt. Da gibt es kein Führungslicht auf den Personen oder sowas, sondern es ist einfach dieses unglaublich massive Umgebungslicht, was dann da verwendet wird, wie du es auch gesagt hast. Er arbeitet wahnsinnig viel mit Schwarzlicht in diesem Film, was auch nicht Usus ist, was man wirklich nicht oft sieht in Filmen, was hier aber ein ganz besonderes Bild hier und da macht. Und dazu kommt natürlich ein unglaublicher Haze-Einsatz. Ordentlich Rauschen ist auch noch drauf, wie sich das auch für so einen Retro-Look gehört. Und ich meine, Da mag ich falsch liegen, aber ich meine, vielleicht hat er auch noch extra einen Mistfilter draufgeknallt und dann aber nachträglich nochmal den Kontrast wieder reingeschraubt, um eben dieses, was der Mistfilter an Kontrast rausnimmt, um das nachträglich wieder reinzugeben. Aber das ist nur eine Vermutung, weil doch diese Glow-Effekte, glaube ich, nicht alle nur vom Haze kommen. Wie schätzt du das ein?
Also tatsächlich ist es schwer zu sagen, weil ich ja auch den Glow ja auch in der Post ja relativ einfach hinbekomme. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also schon alleine, wenn du sowas wie DaVinci Resolve verwendest, das ist, ich sag mal so, dass das Go-To-NLA, wenn es um Editing geht, wo du auch Color Grading machen kannst, was auch in Studios, in großen Hollywood-Studios ja auch eingesetzt wird. Und da gibt es das ja sogar schon als Preset, so einen einfachen Glow. Und damit kann man tatsächlich heutzutage schon viel machen. Und ich kenne viele DOPs, die sagen, du pass mal auf, ich mag den Effekt auch, aber lieber clean abdrehen und dann später in der Post machen. Weil vielleicht will man sich dann doch anders überlegen, weil der Highlight-Roll-Off bei diesen Mistfiltern, der kann schon wirklich echt krass sein und kann dir dann im Zweifelsfall auch mal die Szene ruinieren. Und wenn ich mir die Totalen zum Beispiel anschaue auf der Straße, würde ich sagen, da war keiner drauf. Also das ist punktuell halt. Ich vermute halt eher in der Post. Sollte jemand da draußen sein, der da bessere Informationen dazu hat, einfach mal kurz uns anhauen. Es würde mich tatsächlich selber mal interessieren, ob jetzt hier nur Post oder dran, aber meine Vermutung, wenn ich die Bilder sehe, geht eher auf Post. Und du hast Schnee gesagt und Schneemaschineneinsatz. Am Anfang laufen die doch da diese Mall da lang, also nicht diese Mall, also diese Straße runter.
Ja.
Das ist doch Fake-Schnee, das ist doch kein echter Schnee. Das kommt.
Das ist die ganze Zeit Fake-Schnee, ja.
Also CGI, massiv. Ich meine, CGI-Schnee meine ich.
Ja, da ist auf jeden Fall Fake-Schnee mit drin, da ist auf jeden Fall was reingesäbelt worden. Aber ich habe auch an ganz vielen Stellen definitiv Einsatz von Schneemaschine gesehen. Das sieht man gerade, wenn man näher dran ist, wie die Flocken fallen, was da für Flocken fallen. Und das da ist auch massiv mit gearbeitet worden. Er hat da halt, glaube ich, nur nachträglich wirklich noch mehr reingeballert. Also es ist auch unglaublich verschneite Bilder teilweise. Mhm. Das sieht schon geil aus, CGI hin oder her, oder was meinst du?
Also ich denke schon, dass es eine Mischung ist, aber manchmal sieht man auch auf der Straße, dass es halt nass ist.
Ja.
Und der Schnee ist ziemlich dicht dran und kommt aus einer Richtung, aus der er eigentlich nicht kommen könnte. Also gerade was Windrichtung angeht. Und wenn man dann in den Laden dann reinläuft, dann verfliegt der so. Und das sieht aber alles sehr künstlich aus. Also gerade diesen Opening-Shot, wo der da in den Laden reingeht, sieht die Eischnee. Aber trotzdem irgendwie, es funktioniert, um die Stimmung zu erzeugen. Also es funktioniert, also es ist jetzt nicht wie heißen die, diese Asylum-mäßig.
Ja.
So ist es nicht. Dass man sieht, dass es so ein Layer ist, der einfach nur drauf geknallt ist.
Nee, und diese Art billigen Look hat man hier eigentlich im ganzen Film nicht. Man hat schon viel, was wirklich an alte Zeiten und an VHS-Zeiten quasi erinnert. Ich finde auch, man sieht sehr stark, wie körnig das teilweise in den sehr dunklen Bildern ist. Gerade am Anfang in diesem Shop gibt's da so ein paar Einstellungen, wo es sehr nach High-ISO-Bereich aussieht irgendwie. Das stört mich halt einfach überhaupt gar nicht hier, weil es irgendwie sehr handgemacht und sehr authentisch rüberkommt, wie das gebastelt ist, weil ich das mit Low Budget auch einfach ganz gern mag, auch wenn man das hier und da mal sehen kann. Das ist halt eine Geschmacksfrage, ne? Man kriegt hier kein High-End-Produkt, wo wirklich irgendwie mehrere Millionen an Dollar reingepumpt wurden, um solche Sachen wirklich absolut on-point perfekt zu machen. Aber man sieht eben, die mussten auch mit vielen Sachen improvisieren und das finde ich oft viel spannender als dieses vollkommen durchgestylte Produkt. Und durchgestylt ist das hier trotzdem auf eine ganz eigene, gritty, schmierige Art und Weise, auch was die blutigen Effekte angeht und so. Hier ist auch da nicht alles perfekt und on point, aber es ist gut gemacht. Es ist spritzig, es ist matschig, es ist ziemlich deftig. Es ist einfach wirklich gut, wenn man das Genre mag, schön anzusehen.
Ja, aber das bringt mich ja tatsächlich gerade auf den, ich sag mal so, den Unique Selling Points dieses Films, nämlich der Weihnachtsmann. Wie fandest du denn den Bloody Santa hier in diesem Film?
Der ist für mich, also ich habe zwei Schwachpunkte des Films aufgeschrieben und der ist mit Abstand an der Spitze, weil Ich finde, dass der sehr häufig überhaupt nicht richtig robotermäßig rüberkommt. Mhm. Also da kann man noch so viele hydraulische Geräusche reinbasteln, aber ich finde, wie der sich manchmal bewegt, was der auch für offensichtlich menschlich automatische Bewegungen macht, die sind überhaupt nicht roboter-like. Das hat mich hier und da schon kurz rausgerissen und gestört. Ich hätte mir gewünscht, dass der robotiger rüberkommt, dass der mechanischer rüberkommt und dass der vielleicht auch ein bisschen früher im Film schon was abgefrackter ist und da auch, der sieht am Ende, wenn der vollkommen zerfetzt ist, sieht ja schon wieder richtig geil aus. Aber es gibt diese Zwischenphase, wo da dieses Kinn grün leuchtet und so. Mhm. Da dachte ich echt, wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Das ist echt nicht schön. Also das hätte richtig ikonisch sein können, aber meines Erachtens haben sie das echt ein bisschen versaut, oder?
Also, ja, wie kann ich es am besten ausdrücken? Also ja, es gibt zumindest recht, dass man den Abraham Ben Ruby hier beim Versuch eines Roboters zu mimen scheitert. Also das auf jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das funktioniert nicht. Der hätte sich wahrscheinlich den Terminator vielleicht lieber doch noch ein, zwei Mal mehr anschauen sollen.
Definitiv.
Das hat der Schwarzenegger damals wirklich sehr, sehr gut gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, spätestens wo dieses Grün da unter dem Kinn, unter dem Bart zum Vorschein kommt und die Augen leuchten, die Laseraugen. Ich dachte so, okay, das ist jetzt all over the place. Aber irgendwie finde ich das auch richtig bescheuert genug. Also das hat mich dann überhaupt nicht gestört. Mich hat dann eher gestört, als dann dieser, als der dann so derangiert war, dass dann dieses Auge dann irgendwie mal rausguckte, was viel größer war als das eigentliche Auge vorher. Und ich dachte so, das finde ich jetzt persönlich irgendwie nicht ganz so geil. Da fand ich die roten Terminator-Augen da schon ein bisschen geiler. Aber so insgesamt, ja, Schwachpunkt gebe ich auf jeden Fall mit. Also das hätte irgendwie ein bisschen dämonischer sein können. Das hätte ein bisschen, aber sei es drum. Also es funktioniert trotzdem. Ein paar Kills finde ich super deftig. Mhm. Und ich finde es auch sehr schön, dass man sieht, dass das auch alles Puppen sind. Also dieser, ich würde mal sagen, dieser, wie heißt der, Tom Savini? Mhm. Genau, dieser 70er-Jahre-Look halt. Das finde ich total geil, dass du siehst, dass es eine Puppe ist und trotzdem irgendwie ist es ganz schön matschig und eklig und das hat irgendwie Spaß gemacht.
Ja, voll. Das sind vielleicht nicht die kreativsten Kills, die man hier in einem Slasher gesehen hat, ne? Aber sie sind gut gemacht, sie sind handgemacht und sie sind teilweise wirklich matschig und ganz schön gefrickelt. Und ich wollte zum Weihnachtsmann auch noch sagen, also so viel Kritik, wie ich da habe, ich finde das trotzdem auf eine trashige Art und Weise cool, dass die das so durchgezogen haben, ne? Weil es ist voll trashig, wie der Mann das spielt. So, also der macht selbst automatisch aus Versehen eine Handbewegung, wo er sich die Haare aus dem Gesicht wischen will. Sowas, was ein Roboter echt auf die Art und Weise nie tun würde. Da siehst du, das ist so ein Automatismus eines Menschen, der das auch häufiger im Leben tut. Mhm. Es ist so comichaft und deppert, dass es dann auch schon wieder irgendwie witzig ist. Also es ist ein Kritikpunkt, aber trotzdem nichts, was mich wirklich stört an dem Ganzen. Ja.
Ja.
Was hast du noch einen zweiten großen Kritikpunkt auf dem Zettel? Ich habe nämlich noch einen. Hast du noch einen?
Ja, so ein Kritikpunkt wäre dieses fünffache Finale.
Ja, genau.
Ich denke so.
Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal.
Genau. Also dieser Film wirklich fünfmal insgesamt ins Finale reingeht. Und du denkst, okay, der ist jetzt tot und der steht trotzdem wieder auf. Und das fand ich dann schon ein bisschen too much. Also ich dachte so, nö, das hätte jetzt auch tatsächlich gereicht. Aber wir kriegen da noch ein paar, wie nennt man das, wir kriegen noch ein paar schöne Values noch zu sehen, wir kriegen noch ein paar krasse Moves und dass ihr dann die Finger abgehackt werden, das fände ich dann auch nochmal ganz schön krass.
Ja, aber es hätte auf jeden Fall nicht so viel gebraucht. Mir hätte ehrlich gesagt schon gereicht, wenn beim ersten Mal, als sie dann diesen Motor da in Brand steckt, wegrennt und das Ding in die Luft geht, ich hätte es auch cool gefunden, wenn der Film da einfach zu Ende gewesen wäre. An der Stelle, mir hätte nichts gefehlt, wäre da einfach Schicht im Schacht gewesen. Und ich glaube, der Film hätte dann überhaupt nicht darunter gelitten. Ganz im Gegenteil, denn also dieses immer wieder aufstehen und nochmal weiter, immer wieder aufstehen und nochmal weiter, das haben sie hier eindeutig zu arg übertrieben. Es ist zwar schön, der Riley Dandy da bei der Arbeit zuzuschauen, die macht das wirklich toll, auch diesen ganzen Showdown, die gibt ein super Final Girl und Gibt auch wirklich dieser Anspielung an Terminator da alle Ehre. Das macht sie ganz hervorragend und wirklich gibt da alles. Das sieht man. Mhm. Es sind auch da, glaube ich, jede Menge schöne kleine Dinge reingestreut und kleine Verweise nochmal, popkulturelle Verweise. Ach, übrigens, da hier eine Frage an die Hörerschaft. Möchtest du die Frage stellen?
Nee, ich wollte gerade noch was anderes noch sagen, aber zu dem Schluss, zu dem Finale.
Dann mache ich erst kurz die Frage an die Hörerschaft. Wir haben im Vorgespräch nämlich drüber gesprochen, was dieses Schwert hier für eine Bewandtnis haben könnte. Mir selbst ist nur aufgefallen und eingefallen, dass vielleicht dasselbe Schwert auch schon bei VFW zum Einsatz kam, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber vielleicht ist das auch noch eine größere popkulturelle Anspielung an irgendetwas, was wir jetzt nicht direkt bemerkt und nicht direkt ergoogeln konnten. Also falls irgendwer da draußen, irgendeine Hörerin, irgendein Hörer eine Ahnung hat, worauf dieses Schwert ansonsten noch anspielt und ob es wirklich auch das Schwert ist, was bei VFW zum Einsatz kam, bitte schreibt uns mal bei Spotify als Kommentar oder über Instagram oder wo auch immer ihr uns schreiben wollt. Da sind wir wirklich tatsächlich sehr neugierig. Vielleicht hat da irgendwer mehr Informationen durch irgendeine Featurette, irgendein Best-of oder was auch immer. Schreibt uns bitte. Mhm. So, los geht's. Finale, du wolltest was sagen.
Jetzt schließe ich trotzdem noch mal fix an das Schwert an. Also ich kann ausschließen, dass es Conan oder Red Sonja ist. Und es ist auch nicht von He-Man. Allerdings hat, glaube ich, Skeletor noch ein Schwert. Und da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht kann man ja der in der Richtung einfach noch mal ein bisschen schauen. Aber ganz ehrlich, also es ist auf jeden Fall irgendeine Anspielung, definitiv, so wie das gezeigt wird. Aber
ja, ich bin nicht drauf gekommen. Ich tippte auch drauf, ich musste direkt irgendwie an Excalibur denken, aber glaube auch irgendwie nicht, dass es das ist. Boah, ey, ich habe keine Ahnung, aber oder vielleicht Highlander? Ist es auch, ja, möglich. Oder vielleicht ist es auf einem Schwert nachempfunden, was auf irgendeinem Manowar-Cover mal mit drauf gezeichnet war oder so. Ich habe echt einfach keinen Schimmer, es gibt so viele Möglichkeiten. Menschen da draußen, helft uns.
Genau, du hast, ich wollte nochmal auf das Ende nochmal eingehen, weil du auch schon mehrfach auch wieder Terminator gesagt hast und es ist ja so, dass ja ab dem Moment, wo die Polizei sie dann verhaftet, weil sie blutüberströmt ist und auch verhört wird, eigentlich haben wir da sozusagen komplett eigentlich den ersten Terminator-Film und den Ablauf ist tatsächlich exakt fast der gleiche wie im wirklichen Terminator. Das heißt also, dann muss natürlich der LKW explodieren. Hier ist es ja dieser Lastwagen, also dieser Transporter. Danach kommt er ja wieder raus, der Terminator tut das auch. Die geht ja in die Halle rein, dann wird er dort in die Luft gejagt und danach kann er sich trotzdem nochmal zu ihr ranziehen und dann wird er erst in der Presse klein gemacht. Und hier haben wir das auch so ähnlich aufgebaut, bloß dass da eben halt noch zwei zusätzliche Steps halt noch mehr mit drin sind. Und ich glaube, der hat sich da wirklich einfach eisekalt dran bedient und hatte da wahrscheinlich eine diebische Freude dran, als er das wahrscheinlich geschrieben hat, so wie geil, und jetzt baue ich dieses komplette Ende aus Terminator gleich noch in diesen Film hier noch mit ein. Man muss es nicht nur referenzieren. Kann ich wirklich sagen, lieber gut geklaut als selber schlecht ausgedacht.
Ja, voll.
Genau.
Hat mich jetzt hier an der Stelle auch einfach überhaupt gar nicht gestört, obwohl das so unglaublich offensichtlich ist. Ganz im Gegenteil, ich finde das ganz cool, wie Bigos das macht, diese Dinge, die er liebt, dann irgendwie da reinzunehmen und da was vollkommen Eigenes draus zu machen. Denn so sehr es geklaut ist von Terminator, so sehr ist es eben auch was Eigenständiges dadurch, wie er das gemacht hat und wie er das zeigt und wie das Ganze dann aussieht. Da kann ich überhaupt nichts gegen meckern. Ist auch wie bei VFW, wo man auch genau sieht, dass er da eigentlich einen Film total kopiert, aber er macht's eben his way. Er macht eben da wirklich ein ganz eigenes Ding draus durch die Zutaten, die er dann noch da reinschmeißt. Und das muss man Christmas, Bloody Christmas auf jeden Fall lassen, egal wie man den ansonsten finden mag, ob einem die Menschen auf den Sack gehen, ob einem die Dialoge auf die Nerven gehen, ob einem was auch immer auf den Zeiger geht. Es ist was sehr Eigenständiges, was man sonst so nicht unbedingt sieht, auch nicht in diesem Preissegment so sieht, auch nicht in diesem Genre so sieht. Es ist wirklich ein wahnsinnig interessant produzierter Slasher, der eine ganz eigene Sprache spricht. Und das kann gerade im Slasher-Bereich definitiv nicht jeder von sich behaupten.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so ein bisschen so an diese deutschen Indie-Horror-Filmmaker-Szene so ein bisschen erinnert, wenn ich das sehe. Viele kennen ja bestimmt den Namen David Brückner. Kennst du David Brückner?
Vom Namen her auch, ja klar.
Sowas wie Rapunzels Fluch. Hat er gemacht, Teil 1 und Teil 2. Und ein lieber Kollege von mir, der Ferry, Shoutout, Ferry, hallo, falls du uns zuhörst, er selber ja auch DOP ist, der macht gerade beim aktuellen Kurzfilm von dem Brückner, macht der gerade die Kamera. Und der Ferry, der hat ständig in seinen Kurzfilmen, der hat so Horror-Kurzfilme gemacht, ich hau euch mal unten in die Shownotes einfach mal seinen YouTube-Kanal, da könnt ihr euch mal diese ganzen alten Horror-Kurzfilme auch mal anschauen, wirklich sehr unterhaltsam und alles self-made gemacht mit einfachsten Mitteln, aber auf jeden Fall, der hat auch mit viel mit Neonlicht gearbeitet, der hat auch ganz viel mit diesen bunten LEDs gearbeitet, um eine Szene auszuleuchten. Aber was er auf jeden Fall viel und häufig gemacht hat, ist sein Wohnzimmer komplett leergeräumt und dort viele Innenszenen einfach in seinem verdammten Wohnzimmer gedreht. Und wenn du es nicht weißt, kommst du gar nicht auf die Idee drauf. Aber ich fand das dann irgendwann cool, mal rauszufinden, okay, wo hat er das jetzt gedreht? Wo ist der Balkon, wo ist die Tür zum Wohnzimmer? Ich fand das immer ganz fantastisch. Aber worauf ich hinauskommen wollte, ist, weil Ferry das immer so gemacht hat, hier ist die Polizeistation offensichtlich in irgendeinem Haus. Man sieht diese Kaminsteinwand und ich denke mir so, naja, das ist jetzt alles, aber definitiv keine Police Station, wo man halt auch gesehen hat, wir haben hier nicht viele Sets, wir konnten nur dieses Haus für diese eine Woche mieten und da muss jetzt eine Police Station halt rein. Ganz ehrlich, ich schluck das, also ich habe da gar kein Problem mit, weil ich offensichtlich hier wirklich sehen kann, hier geht es einfach nur darum, den Eindruck zu vermitteln, das könnte eines sein, damit wir den Film erzählen können, aber hier geht es nie um irgendwelches Gefühl von Authentizität und das ist Authentizität. Und das ist, ich finde das irgendwie super charming alles. Also dieser ganze Film, also wenn man den scheiße findet, kann ich verstehen, warum. Aber ich habe da irgendwie ganz viel Spaß dran gehabt, muss ich jetzt mal sagen.
Das habe ich auch und ich mag genau dieses Segment eigentlich von Filmen doch mit am liebsten, wo das zusammengeschustert ist, wo gebastelt ist, wie es auch bei einem The Void ist oder sowas, wo Leute einfach ihr Herzblut da reinpumpen und aus dem, was sie haben, dann einfach was machen. Und natürlich, das sieht hier überhaupt nicht aus wie eine Polizeistation und an vielen Stellen merkt man halt, dass die auf sehr kleinem Raum arbeiten mussten, dass die halt nur diese eine Straße zur Verfügung hatten, dass die auch bei diesen anderen beiden Häusern, die hatten halt einfach nur diese Umgebung und machen da das Beste draus. Und das finde ich total gut, weil hier sehr schön das Beste daraus gemacht wird. Also dementsprechend, also auch ich kann jeden verstehen oder jede verstehen, der oder die das hier nicht so geil findet. Ich finde es super. Und mich hat das jetzt beim zweiten Mal auch einfach noch viel mehr angesprochen als beim ersten Mal. Einfach weil ich wusste genau, worauf ich mich da einlasse und war jetzt auch in der perfekten Stimmung dafür und musste den auch in meine Weihnachtsfilmeliste ganz oben mit reinpacken, weil der passt in diese Zeit als Horrorfan, als Fan von Gitarrenmusik einfach perfekt mit rein. So, und geil. Danke, Joe Bigos, für diese Idee.
Und als letzten wichtigen Punkt muss man ja sagen, am 24. Dezember, wo bei uns ja hier in Deutschland der Heilige Abend ist, war weltweit allerdings auch ein wichtiger nationaler Feiertag, denn das ist der Geburtstag von Lemmy Kilmister, der ja leider am 28. Dezember 2015 verstorben ist. Aber Weihnachten war eigentlich immer Lemmy, war eigentlich immer Motorhead. Mhm. Mein Schwiegervater, riesengroßer Motorhead-Fan. Weihnachten war sozusagen auch dieses, da muss auch die Motorhead-Platte aufgelegt werden. Ich kenne viele Leute, die in Bars, in Diskotheken gegangen sind zu Weihnachten. Dort lief Motorhead auf jeden Fall. Das musste gespielt werden. Und ich finde es echt cool, dass dass Bigos sagt, naja, also wenn es um Metal und Rock geht, ist Lemmy wirklich der kleinste gemeinsame Nenner mit allen Menschen. Und auch die mit Metal nichts zu tun haben, kennen halt einfach diesen Typen. Und du kannst wirklich nicht viel Schlechtes über diesen Menschen halt sagen. Und dass er in diesen Film mehr oder weniger immer mit reingeschrieben hat. Also wirklich diese Anspielung mit, die sprechen darüber. Und es ist im Hintergrund ein riesengroßes Schild, da steht drauf, Lemmy is God. Sag eigentlich auch schon alles und das finde ich ganz toll und wollte ich unbedingt hier gehighlightet wissen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt damit auch wirklich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich den Score tatsächlich noch ziemlich cool finde, weil der auch so schön so ein Tangerine Dream beziehungsweise so ein Retro-Wave-Charme hat.
Ja, das ist ja auch derselbe Mensch, der irgendwie für die beiden Vorgängerfilme die Mucke gemacht hat. Und man merkte auch total diesen Synthi 80er Carpenter Einschlag mit rein. Und ich finde das auch ganz, ganz wunderbar. Immer wenn die Klänge kommen, bin ich da auch sehr glücklich mit, was einfach so eine Stimmung transportiert, die echt mir persönlich sehr unter die Haut geht. Ich mag diese Art von Synthi-Mucke einfach unglaublich gerne. Ja, aber eigentlich habe ich mein Fazit ja auch schon formuliert und das Einzige, was ich hier wirklich auch inhaltlich noch ganz klar sagen muss, ist, das beste Weihnachtsalbum ist natürlich Shatner Claus von William Shatner. Also die haben doch einfach keine Ahnung, haben die.
Aber ich glaube, dem ging es hier wirklich um Metal, wirklich um Metal
ja, ja,
und Rock.
Hallo, bei Shatner Claus macht sowohl Iggy Pop mit, als auch hier, ach verdammt nochmal, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist jetzt aber hier ein Drama. Da sind auf jeden Fall viele Größen mit dabei, die auch zumindest im Rockbereich, warte, ich guck kurz nach, Henry Rollins ist zum Beispiel mit am Start hier so, ne? Naja gut, es zählt nicht. Ich gebe es dazu. Okay.
Sehr schön.
Oh, das ist auch eigentlich wirklich ein ganz fürchterliches Album. Aber irgendwie allein das Cover macht mir schon Freude. Es hat einen ähnlichen Trash-Faktor.
Es erinnert mich jetzt gerade an dieses, war das Leonard Nimoy, der von den Hobbits gesungen hat? War das nicht so?
Ja. Aber Shatner hat auch ein paar wirklich schöne Spoken-Words-Alben gemacht. Also ich finde zum Beispiel sein Album Has Been, das mag ich tatsächlich richtig gern. Das hat er zusammen mit Ben Folds gemacht, Pianisten und Singer-Songwriter aus Amerika, den ich persönlich wirklich schätze, auch wenn er hier und da ein paar poppige Sachen gemacht hat. Vielleicht kennt die ein oder andere auch die Ben Folds Five. Und da stammt Ben Folds eigentlich ursprünglich her. Und also die haben da wirklich ein ganz tolles Album fabriziert. Und ich meine, Shatner macht ja Musikalben schon seit Jahrzehnten in allen möglichen Besetzungen mit Henry Rollins zum Beispiel, wirklich diverse, auch Rockgeschichten zusammen und so. Das ist natürlich eine Menge totaler Unfug, aber es ist halt eben nicht nur Unfug. Allerdings dieses Shatner-Claus-Album ist nur Unfug. So. Okay. Aber damit kann man sich auch ganz wunderbar auf die Weihnachtszeit einstellen, wenn man mit Weihnachten gar nicht so viel an der Brause hat. Nämlich. Hast du noch ein paar andere Weihnachtshorrorfilme zum Abschluss, die du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
Ach du meine Güte. Nee, eigentlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ein richtiger Weihnachtsmuffe, wenn es darum geht. Und fand das eigentlich ganz erfrischend jetzt, dass wir, ich glaube jetzt im dritten Jahr in Folge, jetzt tatsächlich trotzdem über einen Weihnachtsfilm sprechen. Letztes Jahr war es ja Black Christmas.
Stimmt. Was war es vorletztes Jahr?
Das müsste entweder Krampus gewesen sein.
Ah.
Genau, also ja. Schöne kleine Tradition. Apropos, das mich dazu bringt, und zwar, ihr da draußen, ich hau's euch in die Shownotes, geht jetzt bitte sofort zur lieben Anne vom Kostümfäbel. Podcast. Die macht so ein kleines Weihnachts-Special, an dem wir übrigens auch mit partizipieren werden. Und lasst ihr mal ein Like da, hört ihre Podcasts an. Sehr zu empfehlen. Der Udo war auch schon mal da.
Yay, mehrfach sogar. Wirklich toller Podcast. Mag ich gerne. Auch als Hörer bin ich großer Fan.
Ganz genau. Und da gibt es natürlich auch Filme, und zwar Weihnachtsfilme als Empfehlung, so als Kalendertürchen. Und vielleicht ist das die Empfehlung, die ihr braucht, wenn ich euch heute mal keine mitgeben kann.
Dann sei zumindest von mir noch der Silent Night, Deadly Night, der hier ja als Vorlage diente, wofür dies hier eigentlich ursprünglich ein Remake werden sollte, ans Herz gelegt. Ich würde nicht sagen, dass es einer der großen Slasher-Klassiker ist. Manche sehen das vielleicht so, aber es ist auf jeden Fall als Weihnachtshorror absolut sehenswert und irgendwie auch nochmal was anderes aus dem Slasher-Bereich, was man sehr gut gucken kann mit einem killenden Typen im Weihnachtsmann-Kostüm. Schaut mal rein.
Aber da fällt mir was ein, da will ich vielleicht doch mal noch einen Film nachreichen. Und zwar gibt es doch einen Weihnachtsfilm, der mir einfällt, und zwar Deadly Games. Im Deutschen mit dem Untertitel Allein gegen den Weihnachtsmann. Das ist eine Mischung aus, also Home Invasion kann man sagen. Und der ist tonal sehr, sehr, sehr strange. Aber vielleicht doch mal eine Empfehlung wert. So ein Film, den wir, der ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren nochmal neu rausgekommen. Das ist nochmal neu aufgelegt worden. Vorher war ganz schwer, den zu bekommen. Ist ein französischer Film. Und geht es halt um einen Jungen, der Fallen stellt, so ein bisschen wie Kevin McAllister. und ein Typ, der als Weihnachtsmann verkleidet in das Haus einbrechen will. Also das ist ziemlich krudes Ding, aber das wäre vielleicht mal eine Empfehlung, weil es ja ein sehr abwegiger Film ist, also der jetzt den meisten Leuten nicht so bekannt ist oder auf dem Schirm ist.
Oh, danke für die Empfehlung. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Den habe ich schon ewig auf der Watchlist und der ist anscheinend gerade bei Prime mit drin. Das heißt, den werde ich mir wohl in Kürze mal geben. Das wäre doch vielleicht sogar schon mal ein erster Kandidat für eine mögliche Besprechung Weihnachten im kommenden Jahr.
Da bin ich ja mal schauen. Gespannt, ob er dir überhaupt gefallen hat. Ich hatte da so meine Probleme.
Ja, du, man kann ja auch mal über einen Film sprechen, der Quatsch ist. Na, apropos ein Film, der Quatsch ist. Ihr könnt euch jetzt alle drauf freuen. Wenn es beim Fred klappt, dann steht als nächstes wahrscheinlich wirklich mal nach vielen Ankündigungen, Monaten der Vorbereitung, Sardos an.
Ja. Sehr gut. Ich freue mich wirklich sehr drauf.
Dito.
Ich habe tatsächlich heute nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt auch zum Schluss wieder ganz schön viel rumgelabert. Heißt also an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr tatsächlich noch dran geblieben seid und zugehört habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank für das Gespräch, Udo.
Danke dir.
Dann würde ich sagen, habt eine schöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, wie auch immer. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Und bis dahin und ahoi.
Auch von mir frohe Weihnachten und bis die Tage. Ciao.